Deutschlandfunk aktuell.
Angriff auf den Iran. Seit heute Morgen schießen die USA und Israel Raketen auf den Iran, greifen verschiedene Ziele an, mit dem Ziel, das iranische Regime zu stürzen.
Stay sheltered, don't leave your home.
Bringen Sie sich in Sicherheit. Bleiben Sie zu Hause. Draußen ist es sehr gefährlich, denn überall fallen Bomben. Wenn wir damit durch sind, übernehmen Sie die Macht. Das ist Ihre einzige Chance, vermutlich für Generationen.
So US-Präsident Donald Trump. Der Iran schlägt wiederum zurück und greift zahlreiche Ziele in der Region an, hauptsächlich in Israel. Ob das iranische Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei lebt, dazu gibt es aktuell widersprüchliche Aussagen. Die Informationen am Abend berichten heute bis 19 Uhr über die aktuellen Entwicklungen in Nahost. Wir versuchen einen Überblick zu verschaffen darüber, was momentan passiert, warum und möglicherweise mit welchen Folgen. Ich bin Jonas Rehse, guten Abend. Ein neuer Krieg in Nahost hat begonnen. Operation Gewaltige Wut nennt es das US-Verteidigungsministerium. Seit den Morgenstunden greifen die USA und Israel den Iran an. Benjamin Weber beobachtet die Lage für uns von Istanbul aus. Benjamin, wie ist die Lage? Was wissen Sie über das Ausmaß der Angriffe?
Ich würde die Lage immer noch als etwas unübersichtlich bezeichnen. Aus mehr als 20 Provinzen im Land sind Angriffe gemeldet worden, unter anderem aus großen Städten Teheran, der Hauptstadt, aber auch Isfahan, Shiraz und Qom. Es gibt auch Berichte über Tote. Zum Beispiel soll in einer Stadt Minab am Persischen Golf eine Grundschule getroffen worden sein für Mädchen. Da hat ja heute die Woche begonnen und heute Morgen war eben Unterricht. Da sollen bis also aktuell 85 Tote zu beklagen sein. Das ist die aktuelle Zahl. In der Nähe sind wohl auch Marinestützpunkte. Und dann gibt es Berichte darüber, dass die allerersten Angriffe in Teheran direkt der Residenz des obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei galten. Da gibt es Satellitenbilder, die nicht verifiziert sind, die eine massive Zerstörung zeigen. Und vor kurzem ging es eben weiter mit Angriffen auf Teheran. Was da jetzt quasi ins Visier genommen worden ist, ist unklar. Aber heute tagsüber waren es hauptsächlich auch militärische Ziele im ganzen Land.
Ich habe es eingangs gesagt, ob der oberste Führer, der Präsident des Irans, lebt. Dazu gibt es widersprüchliche Aussagen. Was wissen Sie darüber?
Genau das. Also Israel sagt, sie hätten mehrere hochrangige Regierungsvertreter getötet, nicht genau gesagt wen. Es gibt den ganzen Tag über schon Gerüchte, dass der Ayatollah, der oberste Führer, tot ist, Ali Khamenei, und auch sein engster oder einer seiner engen Berater, Ali Shamkhani, die sind nicht bestätigt. Der Außenminister war in einem Fernsehinterview mit einem US-amerikanischen Sender und ist das gefragt worden, hat gesagt, soweit er wisse, seien die höchst hochrangigen Regierungsvertreter alle noch am Leben und sie würden auch überleben. Ist also völlig offen, wie es da zurzeit aussieht.
Es ist schwierig, Informationen da zu bekommen. Wissen Sie, ob das Internet runtergefahren ist oder ob das stabil ist, ob das Volk aus dem Land auch Kontakte nach außen haben kann?
Also das Internet ist ganz stark eingeschränkt worden, auch kurz nach den Angriffen heute Vormittag. Wir haben Kontakt zu unseren Kolleginnen und Kollegen, die da teilweise auch natürlich irgendwie VPN-Tunnel benutzen. Also von daher ist es jetzt nicht so ganz so massiv, nach meinem Gefühl, wie wir das bei den Protesten gesehen haben. Aber das ist natürlich eine Sache, die das iranische Regime immer macht in solchen Situationen. Es gab heute auch eine Meldung an die Menschen, dass man auf gar keinen Fall Bilder nach außen also geben soll, also keine Fotos, keine Videos machen von Schäden und so weiter. Das wird mit hohen Strafen jetzt quasi verboten.
Eine Gegenmaßnahme des iranischen Regimes ist es, die Straße von Hormuz zu schließen. Das haben die iranischen Revolutionsgarden jetzt gemacht. Das ist eine wichtige Handelspassage. Was wissen Sie zur Situation dort?
Es ist wohl so, dass die Schiffe, die sich auf die Straße von Hormuz zubewegen, angefunkt werden und dass man ihnen sagt, ihr dürft da nicht durchfahren. Das hat jetzt auch schon der Deutsche Reedereiverband bestätigt. Und das ist folgerichtig. Das hatten die Iraner angekündigt und sie hatten es letzte Woche sogar geübt in einem Militärmanöver zusammen mit russischen Schiffen. Und damit ist sozusagen der Versuch verbunden, die Weltwirtschaft zu sabotieren, denn durch diese Straße von Hormuz fließt ja jeden Tag oder wird jeden Tag ein Fünftel des weltweiten Öls transportiert und man will also da quasi Druck auf die Weltwirtschaft ausüben. Genau das Gleiche ist ja auch der Sinn und Zweck dieser Gegenschläge auf die Stützpunkte der USA in der Region. Ich glaube, die iranische Führung hat so kalkuliert, dass wenn sie so hart wie es geht schnell zurückschlagen und die USA quasi vor große Schäden stellen, mit großen Schäden konfrontieren, dann ist dann die, aus iranischer Perspektive die Möglichkeit am größten, dass diese Angriffe schnell aufhören. Ob das aufgeht, ist natürlich auch offen.
Danke, Benjamin Weber, für diese Einschätzung. Erstmal, der Iran reagiert mit massiven Gegenschlägen in der Region, vor allem aber auf Israel. Veit Schmelter befindet sich deshalb im Luftschutzbunker in Tel Aviv, unser Reporter vor Ort. Veit Schmelter, wie massiv sind denn die Gegenschläge auf Israel? Wie ist die Situation gerade?
Genau, wie du schon angesprochen hast, wir sind hier im Schutzbunker, weil es eben eigentlich fast halbstündig Raketenalarm gibt. Und was bedeutet das? Wenn es Raketenalarm gibt, bedeutet das natürlich, dass der Beschuss ziemlich groß ist. Das israelische Militär, und man muss ja auch immer zumindest hinterfragen, ob die Zahlen alle so stimmen, das israelische Militär sagt, sie hätten über 125 Raketen abgeschossen, nur wenige hätten den israelischen Luftraum durchdrungen. Wie gesagt, es sind Informationen des Militärs. Wir können das nicht bestätigen, aber ja, die Situation ist angespannt. Es gibt immer wieder Raketenalarm und das wird wahrscheinlich auch noch den ganzen Abend und auch die ganze Nacht so weitergehen.
Wissen Sie schon was über Schäden, die diese Raketen angerichtet haben?
Auch da sind wir natürlich darauf angewiesen, auf die Informationen, die wir bekommen. Das israelische Militär sagt, es gibt keine signifikanten Schäden. Das haben sie in einer Mitteilung von heute Nachmittag mitgeteilt. Es gibt aber Berichte, dass im Norden beispielsweise Wohnhäuser getroffen worden sind. Gerade eben kam die Meldung, dass zwei Personen bei einem Raketenschlag verletzt worden sind. Aber wie gesagt, es scheint so zu sein, dass es bisher in Israel zumindest noch keine große Zerstörung gibt und dass viele der Drohnen und Raketen, die hier aus dem Iran gekommen sind, vom Iron Dome, vom Raketenabwehrsystem, abgefangen werden konnten.
Operation Brüllender Löwe nennt Israel diese Aktion auf den Iran, diesen Angriff. Mit welcher Begründung hat man sich denn jetzt zu diesem Schlag entschieden?
Also die offizielle militärische Begründung ist, man will erstmal dafür sorgen, dass man iranische Militärbasen schwächt, dass man das iranische Militär schwächt. Die Begründung des Premiers Benjamin Netanyahu von Israel, die lautet da anders. Er sagt, unser Ziel ist es, das Regime zu stürzen. Und das ist eigentlich auch kein neues Ziel. Das Ziel gibt es eigentlich schon länger, denn Israel sieht den Iran als ständige Bedrohung an, und zwar nicht nur das iranische Regime, sondern eben auch die Verbündeten, beispielsweise die Hisbollah-Miliz im Norden oder die Houthi-Milizen im Jemen.
Jetzt heißt es an vielen Stellen, dieser Angriff habe sich lange abgezeichnet. Dennoch fragt man sich, warum ausgerechnet jetzt. Was wissen Sie darüber, warum man in Israel jetzt genau diesen Zeitpunkt gewählt hat?
Zum Zeitpunkt an sich können wir jetzt auch nicht viel sagen. Was wir aber wissen, ist, dass diese Militäroperation seit Monaten vorbereitet wurde, und zwar immer in enger Abstimmung mit den USA. Und es gab nur einen kleinen Kreis im israelischen Regierungsapparat, der davon auch wusste. Da ist also nicht viel nach draußen gedrungen. Und jetzt ist hier schon wieder Raketenalarm. Genau. Und also die Operation war mit den USA abgestimmt und seit Monaten vorbereitet.
Okay. Danke, Veit Schmelter. Beenden wir an dieser Stelle das Gespräch. Danke trotzdem, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, und Ihnen alles Gute nach Tel Aviv. Kurz nach dem Beginn der Angriffe heute Morgen ist der US-Präsident Donald Trump vor die Mikrofone getreten und hat ein Statement abgegeben und die Aktion aus US-Sicht so begründet.
The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests.
Man wolle also die Vereinigten Staaten schützen vor einer lang anhaltenden Bedrohung der eigenen Sicherheitsinteressen. Also eine Bedrohung, die von dem iranischen Regime schon seit Jahren ausgeht. Anne Reit ist jetzt live in Washington zugeschaltet. Anne, wie soll denn diese Bedrohung ausgesehen haben? Konkret hat Trump da genauere Angaben gemacht?
Ja, die Bedrohung besteht für den US-Präsidenten aus drei Elementen, wenn man das so sagen kann, aus dem Nuklearprogramm, das die USA und Israel ja schon gemeinsam im vergangenen Sommer gezielt angegriffen hatten. Danach aber habe der Iran versucht, sein Atomprogramm wieder aufzubauen. Dann aus den ballistischen Raketen mit zunehmend größerer Reichweite, wobei es keine Belege dafür gibt, dass die tatsächlich demnächst die USA erreichen könnten, wie behauptet. Und drittens aus den verbündeten Terrorgruppen, die der Iran finanziert. Und aus diesen Elementen speise sich eben die Bedrohung auch für die USA, für die US-Stützpunkte und die Verbündeten in der Region. Und um dieses Szenario oder diese Bedrohung aufzuladen, hat der US-Präsident in dieser kurzen Ansprache, die erwähnt wurde, einen ganzen Spannungsbogen aufgebaut, eben zurückgeblickt in die Geschichte, hat an die Geiselnahme in der US-Botschaft in Teheran 79 erinnert, an Anschläge daran, seit wie vielen Jahrzehnten der Iran den USA bereits den Tod wünsche, so Trump. Und trotzdem stellt sich aber auch für viele Beobachter in den USA die Frage, ob es eben jetzt eine akute Bedrohung gab, eine unmittelbare Gefahr, die dieses Ausmaß rechtfertigt.
Das wäre jetzt auch genau meine Frage. Warum jetzt? Also die Frage nach dem Zeitpunkt. Gerade in den vergangenen Tagen, in der vergangenen Woche sind ja Verhandlungen haben stattgefunden in Genf zwischen den USA und dem Iran. Also warum jetzt ausgerechnet in dieser kurzen Verhandlungspause?
Ja, es war mit gezielten, überschaubaren Militärschlägen tatsächlich gerechnet worden, auch während der Verhandlungen mit dem Iran, um den Druck zu erhöhen. Und es war perspektivisch dann auch mit einer größeren Operation wie dieser hier gerechnet worden, auch wenn der US-Präsident bis zuletzt beteuert hatte, er würde eine diplomatische Lösung vorziehen. Das hat er zuletzt noch bei seiner Rede zur Lage der Nation Mitte der Woche gesagt. Aber die USA haben ja in der Region die größte Militärpräsenz seit dem Irakkrieg 2003 aufgebaut. Und das ist etwas, was man nicht tut, wie Beobachter sagen, um sich dann schnell wieder zurückzuziehen. Zumal Beobachter eben auch sagen, dass die USA in den Verhandlungen, die gerade liefen, muss man sagen, in der Vergangenheit, mit keinem Angebot der Iraner zufrieden gewesen wären, dass sie nichts akzeptiert hätten und keinen Zusagen Glauben geschenkt hätten. Insofern dürfte ein Teil der Antwort, warum jetzt, auch sein, dass sich den USA, wenn man so will, eine historische Gelegenheit bietet, den Iran in die Knie zu zwingen, weil er eben politisch und wirtschaftlich so enorm geschwächt ist, verbunden mit sehr, sehr großen Risiken.
Was genau hat die US-Administration zu den Zielen dieser Aktion gesagt?
Ein Ziel ist ganz klar, das Atom- und Raketenprogramm des Landes zu vernichten, den Iran, wie der US-Präsident sagt, zu einem sicheren Land zu machen. Aber das Kalkül ist auch, dieses Regime eben zu Fall zu bringen. Er hat sich ja in seiner kurzen Rede oder Ansprache auch an die iranische Bevölkerung gewandt, dass sie sich jetzt zunächst einmal vor den Angriffen in Sicherheit bringen solle, aber dann die Chance ergreifen solle, diese Regierung zu stürzen. Wenn wir fertig sind, übernehmt die Regierung, sie gehört euch. Das war so ein Schlüsselsatz am Ende dieser Ansprache. Das heißt, das Ziel oder vielleicht auch die Hoffnung ist ein Regime-Change, aber keiner, bei der die USA offenbar planen, eine aktive, eine begleitende Rolle zu spielen, außer ihm, wenn man so will, den Boden zu bereiten, weil das auch der Punkt ist, der hier eben am umstrittensten ist, ein möglicherweise langwieriger militärischer Konflikt, den Donald Trump im Wahlkampf ja mehrfach ausgeschlossen hatte.
Welche Reaktionen gibt es bereits in den USA auf diesen Schlag jetzt?
Von Seiten der Republikaner, des eigenen Lagers also, bekommt der US-Präsident überwiegend Unterstützung für diesen Schritt, wenn auch nicht von allen. Senator Lindsey Graham, ein langjähriger Verbündeter des Präsidenten, hat sich seit Wochen für eine Intervention stark gemacht und hat die Operation als notwendig und gerechtfertigt bezeichnet. Und auch der Sprecher des Repräsentantenhauses und der Mehrheitsführer im Senat haben sich entsprechend unterstützend geäußert. Und das ist wichtig, weil die Mehrzahl der Demokraten, wenn auch hier nicht alle, aber die Mehrzahl eben nicht nur die Angriffe verurteilen als gefährlich, als unnötig, als kostspielig, als kolossalen Fehler, sondern weil sie eben auch sagen, der Kongress wurde nicht informiert. Und die Entscheidung, das Land in einen Krieg zu führen, liege beim Kongress. So hat zum Beispiel der Senator von Virginia, Mark Warner, argumentiert. Und die Einleitung groß angelegter Militäroperationen, wie wir sie jetzt sehen, insbesondere, wie er sagt, ohne unmittelbare Bedrohung für die USA, werfen eben ernsthafte rechtliche und verfassungsrechtliche Bedenken auf. Und auch für das treue Umfeld des Präsidenten wird diese Operation eine Zerreißprobe, weil für sie bedeutet das eben nicht America first, also Amerika zuerst, auch wenn die US-Regierung betont, dass es ja um die eigene nationale Sicherheit gehe.
Danke, Anne Reit, für diese Einschätzung live aus Washington. Ja, viele Fragen sind noch offen. Das ganze Vorgehen scheint ja erstmal im Widerspruch zu den Ankündigungen Donald Trumps zu stehen. Versuchen wir uns diesen Fragen etwas anzunähern. Am Telefon ist jetzt der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Achmetowitsch. Guten Abend, Herr Achmetowitsch.
Schönen guten Abend, Herr Riese. Moin.
Herr Achmetowitsch, wie überraschend war denn für Sie dieser Angriff auf den Iran heute Morgen?
Die konkrete Uhrzeit war für mich dahingehend überraschend, dass ich nicht wusste, wann es genau stattfinden wird, aber es war abzusehen die letzten Tage, dass die US-Regierung vor allem unter Donald Trump diesen Angriff einleiten wird. Man hat gesehen, dass ein Drittel der Streitkräfte der USA verlegt worden ist in die Region, dass das größte Geschütz, was man aufbringen kann, auch dorthin verlegt worden ist. Und man hat ja auch in den letzten Tagen durch Äußerungen der ein oder anderen Führungskraft in den USA gemerkt, dass das bevorsteht. Was mich nur persönlich dahingehend überrascht hat, ich bin nicht davon ausgegangen, oder wir sind besser gesagt nicht davon ausgegangen, dass es ein breit angelegter Krieg sein wird, sondern dass es eher strategische Ziele erfassen soll. Aber jetzt geht es Donald Trump, und das hat er heute Vormittag sehr deutlich gemacht, ganz konkret um einen Regime-Change. Und das hat natürlich nochmal eine andere Dimension als das, wovon, glaube ich, alle vorab ausgegangen sind.
Und trotzdem war der Zeitpunkt vielleicht ja auch dahingehend überraschend, dass man ja in den letzten Tagen noch in Genf verhandelt hat. Am Montag sollten eigentlich noch technische Gespräche über ein Abkommen folgen. Wir kennen das Vorgehen ja vielleicht vom vergangenen Juni, diesen 12-Tage-Krieg, das Eingreifen der USA mit Verbündeten in dem Iran. Sind diese Verhandlungen also nur Vorwand gewesen, nur eine Ablenkung?
Von Anfang an war ich nicht überzeugt von den Verhandlungen, weil man gesehen hat, dass die US-Administration kein ernsthaftes Interesse dran hatte. Man war eher fokussiert darauf, andere Dinge zu klären, wie zum Beispiel der Fokus auf die Situation in der Ukraine, Verhandlungen mit Russland oder wenn es darum ging, Verhandlungen rund um die Frage Syrien etc. etc. Also es war weniger der Versuch, wie gesagt, da eine Lösung zu finden, sondern letztendlich kann man auch sagen, dass es am Ende ein War of Choice ist. Man hat sich entschlossen, diesen Krieg auch zu beginnen, weil man nicht der Auffassung ist, so die US-Administration, dass mit diesem iranischen Regime eine Lösung zu finden ist. Lassen Sie mich vorweg sagen, auch noch eine Sache, um das deutlich zu machen, auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Keiner weint diesem Mullah-Regime hinterher. Das ist mit das brutal Regime aktuell seit Gründung nach der islamischen Revolution mit der Niederschlagung Anfang des Jahres im Januar. 30.000 Menschen, sagen Expertinnen und Experten, weitere 100.000 sind verletzt, 50.000 sind inhaftiert. Ja, bloß ich muss diese gesamte Situation abseits von der persönlichen emotionalen Geschichte, die ich sehr stark nachvollziehen kann, wenn es um die Exil-Iraner geht, etc., etc., auch politisch bewerten. Ja. Und keiner von uns kann genau sagen, was passiert jetzt danach. Keine militärische Intervention im Nahen und Mittleren Osten hat danach jemals zur Demokratie geführt.
Ja, Sie sagen, keiner würde diesem Regime eine Träne hinterher weinen. Die USA haben sich jetzt also entschieden, das Regime im Iran zu stürzen. Ein Alleingang dieser Art, halten Sie den denn für völkerrechtskonform?
Wissen Sie, das ist jetzt sicherlich ein Streit der Gelehrten, und ich bin in der Frage der völkerrechtlichen Beantwortung und Beurteilung in den letzten Monaten immer sehr deutlich gewesen, sei es bei der Intervention in Venezuela, sei es bei der angedrohten Annexion in Grönland, so auch jetzt in der Frage des Irans. Ich kann Ihnen sagen, dass Donald Trump das Völkerrecht egal ist. Ähnlich auch wie bei Benjamin Netanyahu. aber auch bei der iranischen Führung.
Aber die Frage ist ja, ist es Ihnen gehen wir mal egal, davon, was wäre Ihre Reaktion darauf?
Mir ist es nicht egal. Und wenn Sie mich fragen, ohne dass ich bis zum Schluss durchgeprüft habe, kann ich mir schwer vorstellen, auch mir schwer erklären, dass es völkerrechtlich legitim ist. Denn es ist nicht einmal konform mit nationalem Recht, weil es kein Beschluss des Kongresses in den USA geht. Aber letztendlich geht es diesen Akteuren nicht darum. Und trotzdem gleichzeitig muss man deutlich machen, dass wir das nicht wollen. Aber im nächsten Schritt, weil dieser Krieg jetzt wirklich super ernst ist, das ist nicht irgendeine Geschichte. Das, was im Iran jetzt passieren kann, ist, und ich wünsche mir sehr, dass das, was nach dem möglichen Regime-Change kommen kann, etwas Besseres ist. Aber die letzten 30 Jahre, die Geschichte hat uns immer wieder gezeigt, dass jeder Krieg, sei es im Irak, Afghanistan, Syrien und Libyen, große, große Folgen nicht nur für die Menschen im Land hatte, sondern für die gesamte Region und auch für uns in Europa. Das heißt, die Folgen sind für uns noch nicht kalkulierbar. Und ich vermute, wenn das keinen Erfolg hat in den nächsten Tagen und Wochen, kann das echt gefährlich werden für uns in Europa.
Meinen Sie denn, die USA wissen, auf was sie sich da einlassen? Trauen Sie der Trump-Regierung zu, einen Plan für die Zeit nach dem Regime zu haben?
Und das ist genau der entscheidende Punkt. Wir wissen noch nicht im Detail, wie der mittel- und langfristige Plan aussieht, wie diese Strategie aussieht, was passiert danach eigentlich. Ich wünsche mir für die Menschen im Iran ein Regime, das nicht so brutal ist wie das Regime, was jetzt da ist. Und dieses Regime hat ihre Legitimation verloren. Aber bis jetzt wird nicht deutlich, womit die USA danach darauf reagieren möchte. Ähnlich war es im Irak, ähnlich war es auch in Afghanistan. Und Iran ist aber eine ganz andere Nummer als die Länder davor. Wir reden hier über ein Land mit 90 Millionen und wir reden hier über einen Vielvölkerstaat, wo diverse ethnische Gruppen da sind. Wenn dieser Plan nicht klar ist, und deshalb erwarte ich auch von der Bundesregierung, dass wir vor allem genau auf diesen Aspekt draufblicken. A, Verhandlungstisch, B, Schutz der Zivilbevölkerung, C, kein Flächenbrand und D, wir brauchen diesen gemeinsamen Plan für die Zeit danach, weil es auch um unsere eigene Sicherheit als Europa geht. Das wird genau die entscheidende Frage sein.
Sie haben jetzt eingangs gesagt, für Sie war das alles nicht besonders überraschend, vielleicht der Zeitpunkt. Gestern Abend gab es ja Warnungen, das Auswärtige Amt hat die Krisenstufe für Tel Aviv erhöht, es gab Reisewarnungen. Inwieweit war denn die Bundesregierung vorgewarnt bzw. eingebunden in die Pläne?
Ich spreche nicht für die Bundesregierung, ich kann aber genau das wiedergeben, was sicherlich Sie auch gelesen haben. In der Erklärung wurde ja genau auf diese Frage auch, oder gab es eine Antwort auf diese Frage, in dem gesagt worden ist, dass...
Aber Sie persönlich wurden nicht informiert.
Dass vor dem Angriff informiert worden ist. Also noch einmal, ich bin...
Also Sie sind ja außenpolitischer Sprecher einer Regierungspartei.
Absolut, und ich habe Ihnen ja eben gerade gesagt, dass es für mich ja keine Überraschung war, sondern nur den Zeitpunkt, den ich nicht genau nachvollziehen konnte und es sicherlich auch keine Überraschung für die Menschen in unserem Land gewesen. Jeder hat gesehen, dass das größte militärische Gerät, was man bewegen kann, Richtung Region hinbewegt worden ist, Streitkräfte wurden verlegt. Das letzte Mal ist das passiert kurz vor dem Irakkrieg, deshalb ist das, glaube ich, für uns alle keine großartige Überraschung, nur vom konkreten Zeitpunkt. Wie gesagt, ich bin auch nur außenpolitischer Sprecher, nicht Bundeskanzler oder Teil des Kabinetts oder der US-Administration. Also lange Rede, kurzer Sinn, ist, glaube ich, für uns alle keine Überraschung.
Danke, Adis Achmetowitsch, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Danke, schönen Abend noch.
Vielen Dank, schönen Abend.
Kommen wir zu weiteren Reaktionen aus der Bundespolitik. Wir haben sie gerade schon angesprochen im Interview. Frank Kaplan jetzt aus unserem Hauptstadtstudio. Frank, wie hat sich die Bundesregierung bislang zu dem Angriff auf den Iran geäußert?
Also man kann auch sagen, weitaus weniger kritisch, als das Sozialdemokrat Adis Achmetowitsch eben getan hat. Also es gibt da seitens der Bundesregierung keinerlei Kritik an den Militärschlägen der Amerikaner. Der Bundeskanzler Friedrich Merz hat vor einer halben Stunde den Iran in einer schriftlichen Erklärung scharf kritisiert. Der amerikanische Präsident habe Verhandlungen angestoßen und Merz dann weiter wörtlich. Gleichzeitig hat die iranische Führung ihr militärisches Nuklear- und Raketenprogramm weiter vorangetrieben. Sie hat aktiv zur Destabilisierung der Region beigetragen und internationalen Terrorismus unterstützt. Merz fordert den Iran nun zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. Also da hört man keinerlei Kritik an Washington und Tel Aviv. Der Bundeskanzler will ja am kommenden Dienstag mit dem amerikanischen Präsidenten, mit Donald Trump in Washington zusammentreffen. Auch das könnte erklären, warum sich Merz mit Kritik etwa mit Bezug auf Völkerrechtsfragen zurückhält. Das war auch im Übrigen in der Erklärung der sogenannten E3-Staaten deutlich geworden, die zuvor am Vormittag schon abgegeben worden war. Auch darin in dieser Erklärung von Deutschland, Frankreich und Großbritannien heißt es, dass die iranischen Angriffe in der Region zu kritisieren seien. Und der Iran wird darin aufgerufen, weiter zu verhandeln. Der Kanzler hat heute viel telefoniert mit seinem Kabinett, aber auch mit dem israelischen Premier Benjamin Netanyahu, mit dem britischen Premier Keir Starmer, mit Emmanuel Macron in Paris. Sie fragten eben danach, inwieweit war die Bundesregierung vorab informiert. Da heißt es, man war eingebunden, allerdings erst sehr kurzfristig vor Beginn der israelischen Angriffe auf den Iran.
Wie ist denn da der Standpunkt der Bundesregierung insgesamt? Will man einen Regimesturz im Iran?
Ja, wenn man natürlich den Iran jetzt auffordert, zu Verhandlungen zurückzukehren, dann stellt sich die Frage, mit wem will man dann verhandeln? Setzt man noch auf die Mullahs, setzt man noch auf das Regime in Teheran? Also da ist dann immer wieder zu hören, ein Regime-Change steht nicht auf der Agenda Deutschlands und auch Europas. Also die Amerikaner fordern ja im Grunde indirekt die iranische Bevölkerung auf, jetzt die Gelegenheit zu nutzen, die Unsicherheit in Teheran, die das Regime schwächt und die dadurch eine Chance haben könnten, einen Sturz der Mullahs von innen heraus voranzutreiben. Es wird, auch das fällt auf, immer wieder betont von deutscher und europäischer Seite, wir sind nicht an den Militärschlägen beteiligt, aber wir stehen in engem Kontakt mit unseren internationalen Partnern. Noch zu erwähnen wäre, dass die Amerikaner womöglich, davon ist auszugehen, auch ihre eigene Basis in Ramstein in Rheinland-Pfalz genutzt haben, um diese Schläge vorzubereiten, durchzuführen. Aber dafür brauchen auch die Amerikaner kein Einverständnis der Bundesregierung.
Danke, Frank Kapelan aus unserem Hauptstadtstudio mit bundespolitischen, mit europäischen Reaktionen. Weiten wir nochmal den Blick und schauen auf die gesamte Region. Wohin kann diese Eskalation im Nahen Osten führen? Diesem Angriff auf den Iran ist ja eine lange Entwicklung vorausgegangen. Es ist von massiven Gegenschlägen aus dem Iran auf US-Verbündete, auf die Nachbarstaaten die Rede. Der Iran spricht da von Selbstverteidigung. Moritz Behrendt in Kairo, jetzt live zugeschaltet. Er beobachtet die ganze Region für uns. Moritz, was wissen Sie zu den Gegenschlägen? Wie sieht sozusagen die gesamte Region momentan aus?
Es ist eine lange Liste von Orten, die getroffen wurden von iranischen Gegenschlägen. Es wurden Ziele in insgesamt 8 arabischen Staaten beschossen oder getroffen. Das sind einerseits Angriffe auf US-Militärbasen in Kuwait, Bahrain, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Irak. Und dann wurden auch in Jordanien und Syrien Einschläge gemeldet, wohl durch herabfallende Raketenteile. Auch im Süden Syriens sollen dadurch mindestens 4 Menschen getötet worden sein. Und vor allem in den Emiraten und Katar und Kuwait, da gab es mehrere Angriffswellen. In Dubai ist ein Hotel nach einem Einschlag in Brand geraten. Es ist noch nicht ganz klar, ob wegen eines Einschlags einer iranischen Rakete oder durch eine fehlgeleitete Abwehrrakete. Die meisten Angriffe konnten allerdings abgewehrt werden, aber jetzt ab dem frühen Abend gibt es zunehmend Angriffe durch Drohnen und da scheint die Abwehr den Staaten schwerer zu fallen. So wurde der Beschuss oder ein Angriff mit einer Drohne auf ein Wohnhaus in Bahrain gemeldet.
Und wie reagieren die betroffenen Staaten?
Sehr empört. Sowohl Saudi-Arabien als auch Katar und die Emirate haben die iranischen Angriffe scharf verurteilt, betont, sie seien durch nichts und auch wirklich nichts zu rechtfertigen und man behalte sich auch vor, gegebenenfalls selbst militärisch zu antworten. Auffällig ist auch die Solidarität unter den arabischen Staaten. So hat es ein Telefonat gegeben zwischen dem Kronprinzen Saudi-Arabiens Mohammed bin Salman und dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate Mohammed bin Zayed. Vorher hat es zwischen diesen beiden wohl mächtigsten Politikern der arabischen Welt aus verschiedenen Gründen eine Funkstille gegeben, aber jetzt üben sie den Schulterschluss.
Auf welche Verbündete kann denn der Iran jetzt noch zurückgreifen?
Nun, es gibt die sogenannte Achse des Widerstands, der verschiedene Milizen in mehreren arabischen Staaten angehören. Das sind zum einen die Houthi im Jemen. Die haben ihre Solidarität mit dem iranischen Regime geäußert, auch so halbherzig angekündigt: Wir werden wieder beginnen, Schiffe im Roten Meer zu beschießen, amerikanische und israelische. Das hat bislang aber noch nicht stattgefunden. Auch pro-iranische Milizen im Irak wollen in diesen Kampf eintreten, haben das aber offenbar auch noch nicht gemacht. Es gab allerdings Angriffe auf diese pro-iranischen Milizen, möglicherweise durch die USA oder durch die Israelis, mit mehreren Toten. Und ganz interessant ist der Fall der Hisbollah, die Miliz, mächtige Schiiten-Miliz im Libanon. Die verhält sich momentan relativ still. Erst am späten Nachmittag gab es eine relativ knappe Stellungnahme. Man sei solidarisch mit dem iranischen Regime und Israel und die USA werden einen schweren Schlag erfahren. Aber direkte eigene Angriffe haben sie nicht angekündigt. Und es gibt mehrere Politiker im Libanon, die die Hisbollah sehr direkt aufgefordert haben, das Land nicht in diesen Krieg einzumischen. Darunter übrigens auch Politiker, die der Hisbollah durchaus nahestehen.
Danke, Moritz Behrendt, live aus Kairo. Er hat die gesamte Region für uns im Blick. Ja, droht der Flächenbrand im Nahosten? Das ist ja eine Frage, die man sich immer wieder stellt. Und wie kann ein mögliches Ausstiegs- oder Endszenario jetzt dieser jüngsten Angriff auf den Iran aussehen? Das kann ich jetzt besprechen mit Daniel Gerlach. Er ist Nahostexperte, auch Orientalist und vor allem Chefredakteur des Magazins Zenit. Hallo, Herr Gerlach.
Ja, guten Abend.
Herr Gerlach, wie gefährlich ist denn der Iran gerade? Ein fallendes Regime hat eigentlich nichts mehr zu verlieren, oder?
Das ist richtig. Ich habe deshalb trotzdem immer noch nicht den Eindruck, dass das Regime, und damit meine ich natürlich die führenden Persönlichkeiten, die noch in seinem Namen sprechen, tatsächlich der Überzeugung sind, dass das Regime jetzt am Ende ist, sondern sie scheinen immer noch zu denken, dass sie den Weg zurück an den Verhandlungstisch zurückkehren oder offen haben und die Amerikaner in ihren Angriffen dahingehend frustrieren können und sie davon abbringen können, diesen Krieg fortzusetzen. Darauf deutet auch hin, dass man zwar einige sehr, sehr unangenehme Raketenangriffe oder Gegenangriffe gestartet hat, aber immer noch nicht das volle Arsenal ausgepackt hat, weil man immer noch denkt, man befindet sich hier in einem kalkulierbaren Schlagabtausch, der einige Zeit dauert und dann wieder zurück zur Diplomatie gehen kann. Ich denke, das ist eine Fehleinschätzung in der derzeitigen Situation, weil ich habe nicht den Eindruck, dass die Amerikaner dafür offen sind.
Mhm. Ist es denn ein Fehler gewesen, des iranischen Regimes jetzt so massiv auch die Nachbarstaaten anzugreifen?
Das ist in gewisser Sicht tatsächlich kontraproduktiv gewesen, denn also aus iranischer Perspektive oder aus Perspektive der Golfstaaten zumindest, denn das sind ja die Staaten gewesen, die sich massiv gegen eine militärische Eskalation ausgesprochen haben und auch durch Verhandlungen versucht haben, das zu verhindern. Wenn man sich die Reaktion dieser Staaten jetzt anschaut, insbesondere Saudi-Arabiens beispielsweise, dann hat man fast den Eindruck, es wird der amerikanische Angriff kaum kritisiert, aber die iranische Gegenreaktion, die wird heftig kritisiert. Und das deutet nicht nur darauf hin, dass man nicht nur amerikanische Ziele, sondern sich selbst auch angegriffen fühlt, aber möglicherweise auch darauf hin, dass man schon dabei ist, seine Interessen neu auszurichten, weil man sich mit dem Szenario eines Regimesturzes auch abfinden muss. Und das ist was, was wir in der Region relativ häufig sehen, dass die Staaten in der Lage sind, sich innerhalb weniger Tage neu auszurichten und neue Realitäten zumindest einzupreisen in ihre Politik.
Für wie stark halten Sie die Gefahr eines Flächenbrandes in der Region? Oder ist der Iran eigentlich zu schwach?
Einen Flächenbrand hat Ayatollah Khamenei ja wirklich in Aussicht gestellt. Er hat ja gesagt, wenn es einen Angriff gibt, dann wird das ein regionaler Krieg, dann werden wir die ganze Region da hineinziehen. Und das betrifft natürlich die Region Persischer Golf, die Straße von Hormus, aber durchaus auch Nachbarstaaten wie Aserbaidschan, die Türkei, Irak. Und natürlich, wenn man das als einen Flächenbrand bezeichnen möchte, dass der Konflikt auf andere Regionen ausgreift, dann ist das durchaus realistisch. Die Sorge vieler Menschen in der Region ist aber nicht unbedingt, dass das nur durch die Ausweitung des Konflikts durch iranische Militäraktionen passiert, sondern auch, dass die Instabilität in Iran und der Zusammenbruch des staatlichen Systems auch dazu führen könnte, dass es Chaos in Iran gibt und Migrationsstürme und nichtstaatliche Akteure dort die Macht übernehmen, die dann auch wiederum negative Effekte für die Nachbarstaaten haben. Der Korrespondent Moritz Behrendt hat ja gerade über die Hezbollah beispielsweise gesprochen, über die sogenannten Proxys in der Region. Da finde ich es interessant, dass wenn man das Flächenbrandszenario aus dieser Perspektive sieht, dass die sich relativ bedeckt halten, von den Houthis im Jemen vielleicht abgesehen. Und das kann auch damit zu tun haben, dass sie ihrerseits in den Phasen, in denen sie von Israel angegriffen wurden, auch nicht die volle Unterstützung Irans bekommen haben und Iran auch nicht bereit war, für sie übermäßig große Risiken einzugehen. Und das kann sich natürlich diesbezüglich auch für Iran jetzt rächen.
Wie kann denn eine Zeit, ein Plan für die Zeit danach oder nach dem Mullah-Regime aussehen? Der Sohn des letzten Schahs hat sich ja heute geäußert und in der Vergangenheit auch immer mal wieder. Was für eine Rolle könnte er spielen?
Reza Pahlavi hat jetzt erstmal dadurch natürlich einen Erfolg zu verbuchen, weil er die Amerikaner ja explizit aufgerufen hat, diesen Militärschlag durchzuführen und damit auch eine Brücke ist, weil die Amerikaner, denen hat man zu Recht ja unterstellt, dass sie nur ihre eigenen strategischen Interessen sehen und sich anders als behauptet für das Schicksal der Menschen Iran nicht interessieren. Und Reza Pahlavi ist derjenige, der diesem Angriff jetzt aus seiner Sicht im Namen des Volkes Legitimation verleiht, weil er sagt, das hilft auch den Menschen, ein Regimewechsel hilft der Demokratisierung des Landes und hilft uns eben, dieses Mullah-Regime abzuwerfen. Ob er dann tatsächlich die Figur ist, die, wenn denn überhaupt ein solches Szenario erfolgreich ist, die Macht übernimmt, da stehen große Fragezeichen, das halte ich eher für unwahrscheinlich. Aber wenn wir uns die Zukunft Irans anschauen, dann ist, denke ich, wichtig daran zu erinnern, es gibt viele Schreckensszenarien, Bürgerkrieg, Instabilität, Zusammenbruch des Regimes, Zerfall des Landes in Volksgruppen und Regionen. Aber Iran ist ein Land mit einer sehr langen Geschichte und einer langen nationalstaatlichen Geschichte und auch einer langen konstitutionellen Tradition. Und die Iraner haben immer wieder in ihrer Geschichte auch gezeigt, dass sie mehr verbindet, mehr zusammenhält, als sie trennt und dass sie durchaus in der Lage sind, sehr, sehr schwierige politische Konfliktphasen und Phasen der Instabilität zu überbrücken. Und das sollte man auch im Hinterkopf behalten.
Also auch wenn es vielleicht jetzt an diesem heutigen Tage schwerfällt, Sie sind da leicht optimistisch.
Ich bin nicht optimistisch, was diesen Krieg betrifft, überhaupt nicht. Mhm. Und ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass ein solcher militärischer Schlagabtausch zu einem Regimewechsel, zu einem erfolgreichen Regimewechsel führt. Aber ich denke trotzdem, dass man ein Schreckensszenario nicht mit einem anderen Schreckensszenario beantworten sollte, sondern darauf schauen soll, welche Kräfte, welche friedlichen, welche demokratischen und welche konstitutionellen Kräfte gibt es in Iran, abgesehen von denjenigen, die das Messer schwingen.
Danke. Daniel Gerlach, Orientalist und Chefredakteur des Magazins Zenit. Alles Gute Ihnen.
Ja, danke nach Köln.
Wir werden das auch gleich nochmal vertiefen hier in der Sendung, die Zukunft des Irans, wie diese vielleicht auch ohne Mullahs aussehen könnte. Seit heute Morgen bombardieren die USA und Israel den Iran mit dem Ziel, so US-Präsident Trump, das Regime zu stürzen, also das Ziel des Regime Change. Aus Gründen der Gefahrenabwehr, wie es aus den USA heißt. Dürfen die USA denn das? Ist dieser Militärschlag vom Völkerrecht gedeckt? Christoph Safferling, Völkerrechtler an der Universität Nürnberg-Erlangen, der hatte eine ziemlich eindeutige Einschätzung.
Ja, das Völkerrecht ist hier eigentlich ziemlich eindeutig. Es gilt eben ein umfassendes Gewaltverbot. Die territoriale Unabhängigkeit und auch die politische Integrität eines souveränen Staates ist unbedingt zu achten. Und das sehen wir hier nicht. Diese Luftangriffe attackieren eben Iran als souveränen Staat und sind damit zunächst einmal völkerrechtswidrig. Es gibt ein paar Rechtfertigungen von Gewaltanwendungen. Das wäre natürlich ein Mandat des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Das liegt hier offensichtlich nicht vor. Das nächste wäre eine Selbstverteidigung. Eine Selbstverteidigung kann ich hier aber auch nicht erkennen. Und schließlich könnte man noch die humanitäre Intervention als Rechtfertigungsmodell hier nennen. Die humanitäre Intervention, die also ja dazu dienen soll, massive Menschenrechtsverletzungen zu unterbinden. Die ist aber völkerrechtlich, völkergewohnheitsrechtlich nicht so weit anerkannt, dass man sagen könnte, das würde dieses Eingreifen hier rechtfertigen.
Sagt Christoph Safferling. Er ist Völkerrechtler von der Universität Erlangen gegenüber der ARD. Ja, wie kann eine Zukunft des Irans nach einem Ende dieses Kriegs aussehen? Möglicherweise dann ohne Mullah-Regime. Inmitten dieser Entwicklung hat sich auch der Sohn des ehemaligen Schahs zu Wort gemeldet und sich an das iranische Volk gewendet.
Wir stehen kurz vor dem endgültigen Sieg. Ich möchte so schnell wie möglich an Ihrer Seite sein, damit wir gemeinsam den Iran zurückerobern und wieder aufbauen können. Lang lebe der Iran.
Der Sohn des ehemaligen Schahs im Laufe dieses Tages, Gilda Sahebi, ist jetzt am Telefon, deutsch-iranische Journalistin und Autorin. Und mit ihr kann ich darüber sprechen, welche Zukunft vielleicht dieser Sohn des Schahs spielen kann und welchen Rückhalt er im iranischen Volk zu verzeichnen hat. Guten Abend, Frau Sahebi.
Guten Abend.
Frau Sahebi, bevor wir in die Analyse gehen, was hören Sie denn aktuell aus dem Iran? Haben Sie Kontakt zu Ihren Leuten dort oder ist das Internet wieder abgeschaltet? Was berichten Ihre Kontakte dort?
Genau, das Internet. Also die letzte Nachricht, die ich bekommen habe, war heute Vormittag. Da sind noch einzelne Nachrichten durchgegangen, aber das iranische Regime schaltet das Internet tatsächlich in jeglichen Krisensituationen aus. Es scheint das Internet zunächst die ersten Stunden nicht komplett ausgeschaltet zu haben, wie jetzt Anfang Januar bei den Protesten. Da gingen noch einzelne Nachrichten durch, aber jetzt geht tatsächlich zumindest bei mir nichts mehr durch. Das Letzte, was ich gehört hatte, ist, dass in verschiedenen Städten Kinder, Jugendliche aus den Schulen alle nach Hause geeilt sind, unter anderem, weil auch Stützpunkte der Revolutionsgarden in der Nähe von Schulen natürlich sind, von Krankenhäusern. Da haben viele Zuflucht zu Hause gesucht. In Teheran versuchen viele Menschen, wie auch im Juni letzten Jahres, beim letzten Krieg, die Stadt zu verlassen. Es gibt wieder lange Schlangen an den Tankstellen, auch das kennen wir vom letzten Jahr. Und es gibt eben Berichte, dass eine Mädchenschule getroffen wurde mit vielen Toten. Und man sieht auch Videos mit Einschlägen aus Wohngegenden, also Häusern. Das sind so die Sachen, die wir gerade hören. Aber es kommt nicht ansatzweise so viel durch, wie es zum Beispiel aus Israel oder Dubai, wo wir jetzt auch Bilder von Einschlägen gesehen haben.
Ja, diese Nachrichten sind natürlich extrem tragisch, völkerrechtswidrig. Das haben wir auch jetzt schon in dieser Sendung gehört. Wie bewerten Sie den erneuten Angriff auf den Iran?
Genau, das eine ist ja die völkerrechtliche Bewertung, die wir ja gerade gehört haben. Ich glaube aber, dass tatsächlich, wenn man sich jetzt das letzte Jahr allein anschaut, und Donald Trump hat es ja auch im Interview mit der New York Times vor ein paar Wochen gesagt, dass Völkerrecht für ihn irrelevant ist. Marco Rubio hat es in München bei der Sicherheitskonferenz auch nochmal wiederholt. Die Überlegungen, die internationalen, richten sich eigentlich im Grunde nicht mehr nach dem Völkerrecht. Deswegen kann man das so oder so bewerten. Ich glaube, es ist wichtig, sich anzuschauen, was jetzt passiert. Und das ist, glaube ich, sehr unsicher einfach. Also wir haben gesehen, dass das Iran-Regime sehr schnell reagiert hat. Die haben sich darauf vorbereitet. Die haben auch, also Ali Khamenei, der Revolutionsführer zum Beispiel, der soll für sich selbst allein 4 Nachfolger benannt haben und auch für hohe Generäle mehrere Nachfolger, weil sie damit geplant haben zumindest, dass es diese Anschläge, diese Angriffe geben könnte, damit das System der Islamischen Republik fortbesteht. Also die haben sich vorbereitet und jetzt sieht man auch, dass sie eben, also das war wirklich schwer vorstellbar noch vor einigen Monaten, dass das iranische Regime Saudi-Arabien angreift, Katar angreift, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait. Also es gibt ja Angriffe in der gesamten Region. Und das liegt daran, dass das iranische Regime einfach die Kosten so hoch wie möglich treiben muss, aus seiner Sicht, damit die Amerikaner und die Israelis nicht mehr angreifen, weil das Regime wird das auch militärisch nicht so lange durchhalten können wie diese beiden Staaten.
Also Sie hätten sich offensichtlich einen anderen Regime-Change gewünscht, auf anderem Wege.
Also was man sich wünscht, ist ja immer irrelevant.
Ja, leider.
Das ist schön. Also eine friedliche Revolution wäre schön. Also noch ist das Regime ja nicht gestürzt. Was ich in den letzten Wochen bei Gesprächen mit Menschen im Iran immer wieder gehört habe, und das hat mich selbst in dieser Stärke überrascht, dass wirklich viele nach den Massakern gesagt haben, es gibt keine andere Möglichkeit, als dass uns jemand von außen hilft. Wir sind mit bloßen Händen auf die Straßen gegangen. Es wurden Tausende, Zehntausende Menschen massakriert, darunter viele Kinder, Jugendliche. Wir können das nicht und wir wollen sie aber nicht mehr. So haben sich einfach viele wünschen sich tatsächlich diese Hilfe von außen. Und gleichzeitig ist natürlich überhaupt nicht garantiert, dass danach das Regime fällt. Also das weiß einfach niemand, wie es fällt, wenn es fällt und was danach kommt. Das heißt, wenn ich jetzt auch gerade mit Menschen, mit iranstämmigen Menschen im Ausland spreche, in Deutschland, in anderen Ländern, da ist einfach eine unfassbar große Angst um die Menschen im Iran, um die eigene Familie, um Angehörige, Freundinnen und gleichzeitig eine Hoffnung, dass es jetzt wirklich das Ende des Regimes sein könnte. Mhm. Aber es weiß einfach niemand, wie es weitergeht.
Der Sohn des ehemaligen Schahs, Reza Pahlavi, hat sich zu Wort gemeldet. Wir haben ihn gerade gehört. Da hat er gesagt, er möchte so bald wie möglich an der Seite des iranischen Volks sein. Will das iranische Volk das denn überhaupt?
Also ich glaube, die iranische Bevölkerung will alles außer dieses Regime. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung für alles, was gesagt wird oder was auch er als Basis nimmt für diese Aussagen.
Mhm. Welche Rolle könnte der denn spielen?
Also er sagt ja selbst, dass er nur für den Übergang da sein möchte. Mhm. Und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, auch im Iran in den letzten Monaten während der Proteste danach. Und da sagen ganz viele, ich bin jetzt ideologisch, habe ich gar nichts mit ihm zu tun. Es sind übrigens auch sehr viele sehr junge Leute, die das Schah-Regime selber ja gar nicht mehr kennen. Aber vielleicht kann er uns endlich helfen. Also er kann vielleicht genau diese Figur sein, die wir lange gesucht haben, die wir gebraucht haben. Und er kann uns helfen, dieses Regime zu stürzen. Und alle haben aber gesagt, was danach passiert, das wählen wir. Und in der älteren Generation vor allem, die sich noch an die Revolution 79 erinnern, da sind viele viel, viel skeptischer. Also weil da war es genauso, dass Khomeini damals gesagt hat, er hat schöne Reden von der Demokratie geschwungen und dann kam er rein und hat die brutalste Diktatur in der Geschichte dieses Landes aufgebaut. Deswegen viel Hoffnung, auch wenn es gar nicht unbedingt ideologisch begründet ist, sondern einfach aus der Tatsache heraus, dass die Unterdrückung und das Leben in diesem Staat unmöglich ist inzwischen und dass er vielleicht eine Figur sein kann.
Danke, Frau Sahibi. Schöne Schlussworte. Gilda Sahibi, deutsch-iranische Journalistin und Autorin. Danke für Ihre Zeit.
Dankeschön.